ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich liebe Begegnungen mit Menschen, in denen wir über einige der entscheidenden Momente ihres Lebens sprechen. Über die Dinge, die sie geprägt haben und zu dem Menschen gemacht haben, der sie heute sind. Wenn man das nämlich weiß, lebt es sich so viel besser.
Talk mit Thies.
Ob ich gewinne, wenn es dann sich so wie Leben oder Tod anfühlt, so schlimm war das, dann ist es offensichtlich nicht mehr so gesund. Ich hatte das Gefühl, weder richtig vietnamesisch noch richtig deutsch zu sein und wusste irgendwie nicht so richtig, was ich damit machen soll. Wenn ich dieses Problem löse, dann werde ich Weltmeisterin. Dann lösen sich alle meine Probleme, dann werde ich Erfolg haben, dann passt alles. Nur das Problem ist, du kannst ja nicht etwas lösen, wo gar kein Problem ist. Weißt du, ich bin heute 31 Jahre alt. Ich hätte dir gar nicht sagen können, dass diese, ich sag jetzt mal, Kindheit, Jugend so schwer für mich war. Und dass ich so unsicher war.
Das ist Linh Tran, eine deutsche Tischfußballspielerin mit vietnamesischen Wurzeln. Sie ist die beste Tischfußballspielerin der Welt. Sie ist fünffache Weltmeisterin, Unternehmerin, Keynote-Speakerin und seit 2022 Tischfußball-Profi. Das Spannendste an ihrer Geschichte ist gar nicht, dass sie Tischkicker-Weltmeisterin geworden ist, sondern warum sie unbedingt gewinnen musste. Und was passierte, als sie merkte, dass genau dieser Antrieb sie beinahe kaputt macht. Sie hat immer wieder körperliche Grenzen überschritten, Erschöpfungszustände durchlitten und trotz all der Erfolge immer wieder Unsicherheit gespürt, Albträume gehabt. Dieses Gefühl, nichts wert zu sein und irgendwann auch nichts mehr zu fühlen. Nach und nach hat sie entdeckt, woher das alles kommt. Es hat auch mit ihrer familiären Situation zu tun, mit den beiden Eltern, die aus Vietnam geflüchtet waren, mit einer gewissen Sprachlosigkeit, die in der Familie herrschte, weil sie auch ein bisschen zur Kultur gehört. Aber all das hilft einem jungen Mädchen mit Migrationshintergrund nicht in der Gesellschaft anzukommen. Und letztendlich waren es auch nicht die Erfolge im Sport, sondern die Auseinandersetzung mit sich selbst. Aber zu dem musst du manchmal gezwungen werden. Ihr Buch, aus dem Handgelenk heißt das, in dem sie über ihren Weg geschrieben hat, beginnt übrigens mit einer Szene, als ihr späterer Ehemann Tobi zu ihr sagt, du hast ein fucking Ego-Problem. Es ist auch bemerkenswert, wie spät Linh zum Tischfußball gekommen ist, denn vorher war sie eine herausragende Schachspielerin, deutsche Vizemeisterin als Jugendliche. Sie hat also so einige Talente und der Weg zur Weltmeisterin hat im Tischfußball genau 5 Jahre gedauert. Über all diese Erfahrungen, die sie geprägt haben, spricht sie in diesem Podcast sehr offen und ich kann mir vorstellen, dass die Art und Weise, wie sie ihre Probleme angegangen ist, durchaus inspirierend sein kann für einige von euch, die zuhören und vielleicht mit ähnlichen Problemen zu tun haben. Es war auf jeden Fall eine sehr inspirierende und unglaublich sympathische Begegnung mit Linh Tran.
Ein Podcast von SWR3.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein.
So, unsere beste Tischfußballspielerin in Deutschland. Fünffache Weltmeisterin. So, mit wie viel ist dein Handgelenk versichert?
Ich habe tatsächlich eine Unfallversicherung, eine private. Ja. Nicht ganz wegen meines Handgelenks, weil mein Berater hat mir gesagt, das wäre ganz schön teuer, genau das zu versichern. Und so viel Geld habe ich leider nicht.
Ja. Fährst du Fahrrad?
Nein. Ach. Ich habe total viel Angst vorm Fahrradfahren entwickelt. Ich bin bestimmt schon seit 15 Jahren kein Fahrrad mehr gefahren, richtig. Und das liegt daran, dass ich immer so schlimme Nachrichten lese, dass Menschen sterben auf dem Fahrrad und einfach vom LKW erfasst werden. Deswegen habe ich gesagt, ich fahre einfach kein Fahrrad.
Das ist der einzige Grund.
Das ist der einzige Grund. Ja, ich weiß, klingt ein bisschen...
Nee, das ist okay. Also eine gute Bekannte, sie ist eine der besten Gitarristinnen in Deutschland. Ich weiß, die fährt kein Fahrrad, aus Angst, dass sie sich verletzen würde. Denn sobald irgendwas passiert mit dem Fahrrad, weißt du, bist du monatelang, wenn nicht über ein Jahr auf Eis, ruiniert die ganze Karriere. Deswegen fährt die kein Fahrrad.
Ist ja gut, dass ich auch kein Fahrrad fahre.
Siehst du, daran hattest du noch gar nicht gedacht.
Nee, ich habe eher an mein Leben gedacht, aber so kann man es auch sehen.
Mein Gott, gleich dein ganzes Leben sogar. Oh, das Bemerkenswerte an deiner Geschichte ist ja, dass du wirklich relativ spät zum Kickern gekommen bist, nämlich erst mit 18, 19 den Sport in deiner jetzigen Heimatstadt hier in Hamburg entdeckt hast und 5 Jahre später schon deinen ersten WM-Titel gewonnen hast. Kleine Begrüßungsrunde, Lin, nenne 3 Orte, die dein Leben am meisten verändert haben. 3 Orte.
Das Schachzelt auf dem Ortskernfest in Rostov, als ich 9 Jahre alt war.
Mhm, sehr gut. Rostov in Hessen.
Ja, Rostov in Hessen.
Genau, super.
Der Irish Pub in der Lämmertwiete in Hamburg-Harburg.
Mhm.
Und Teneriffa in Tabaiba.
Die in Tabaiba.
Tabaiba.
In Tabaiba. Okay, mit Ort Nummer 1, das Schachzelt. Interessant, auch ein Zelt. Es gab noch nicht mal einen Raum bei euch irgendwo, den ihr benutzen konntet.
Nee, es ist tatsächlich, es ist genau dieser Ort, weil ich dadurch mit dem Schachspielen angefangen habe. Es gibt jedes Jahr so ein Ortskernfest. Das gibt es heute auch noch in Rossdorf. Und die Jenny, die ich damals kennengelernt habe, weil sie ein Praktikum in meiner Klasse gemacht hat in der Grundschule, die war in diesem Schachzelt, weil das auch ihr Verein war. SC Ladja Rossdorf. Und ich bin einfach durchgeschlendert durch dieses Fest und habe da dann irgendwann Jenny entdeckt und bin zu ihr hin, weil ich sie so sehr mochte von der Zeit, wo sie da ein Praktikum gemacht hat bei uns. Und so bin ich überhaupt zum Schachspielen gekommen tatsächlich, weil dann der Vorsitzende Fuxi hat mich entdeckt.
Mhm.
Ja, sein Spitzname hat mich dann entdeckt und mich dann mit erstmal in die Schach-AG genommen und dann aber auch direkt in den Verein mitgenommen.
Wo du wirklich auch leistungsmäßig Schach gespielt hast, über mehrere Jahre. Wenn du eine Schachfigur wärst, welche wärst du am liebsten?
Die Dame.
Weil?
Weil die Dame die stärkste Figur ist auf dem Feld,
ja,
und man mit der auch sehr gut Schachmatt setzen kann.
Okay, gut, ja. Und das weiß ich ja von dir, du hast ja am liebsten sehr opferfreudige Partien gespielt. Ich liebe dieses Wort, opferfreudig.
Ja, sehr aggressiv wurde mir immer nachgesagt, ein bisschen zu viel Risiko. Also das habe ich schon öfter auch von meinem Trainer dann gesagt bekommen, dass ich vielleicht ein bisschen zu risikofreudig bin. Aber mir wird dann irgendwie, ich weiß nicht, was dann passiert, aber in der Partie ist es manchmal dann so, das überkommt mich dann und ich denke so, naja gut, ein bisschen Chaos reinbringen, ein bisschen mehr Aggressivität reinbringen, am Königsflügel angreifen, das lag mir dann schon immer ganz gut und hat mir auch sehr viel Spaß gebracht.
Deine Geschichte ist ja auch eine Geschichte zwischen zwei Kulturen. Die Geschichte eines Mädchens, das einen schweren Weg gehen musste, auch um ihre Rolle in der Gesellschaft zu finden. In dieser damaligen Zeit, als du Schach für dich entdeckt hast, was war Schach für dich?
Schach war für mich so ein Zufluchtsort. Das war ein Ort, wo ich einfach sein konnte, wo ich mich auch einfach einem Spiel widmen konnte, wo ich all meine Gedanken und meinen Fokus da reinpacken konnte. Das war praktisch alles, worauf ich mich dann konzentrieren musste. Und es war total schön, dass es dann nichts anderes gab als das Spiel.
Man ist sehr im Moment dann beim Schach.
Richtig, ja.
Was musstest du denn alles außen vor lassen? Also was hast du zum Glück während des Schachspielens, während des Trainings alles ausklammern können da draußen?
Ja, das Aufwachsen zwischen zwei Kulturen ist herausfordernd als Kind. Wenn ich jetzt zurückblicke, dann glaube ich, war ich verwirrt. Ich habe mich anders gefühlt. Ich wusste, dass es bei anderen vielleicht anders ist als bei mir. Ich hatte das Gefühl, weder richtig vietnamesisch noch richtig deutsch zu sein, mhm, und wusste irgendwie nicht so richtig, was ich damit machen soll, weil mir auch keiner den Weg so richtig weisen konnte. Also meine Eltern waren halt mit ihren eigenen Kämpfen berechtigterweise, mhm, beschäftigt. Mein Bruder hat sich auch, glaube ich, selbst so durchgekämpft. Und dann muss man halt gucken, ne, was macht man dann als Kind, das dann ein bisschen kein Wegweiser, keinen Mentor, keinen Freund hat, der vielleicht das Gleiche schon erlebt hat oder empfunden hat und dir sagt, dass das okay ist, dass es normal ist und dass man so seinen Weg dann entwickelt. Und ich hatte durch das Schachspielen tatsächlich dann so einen Ort für mich gefunden, wo ich mich einfach wohlfühlen konnte, ohne meine Identität richtig jetzt bestimmen zu müssen.
Hast du dich als Außenseiterin gefühlt in der Schule?
Ein bisschen, ja.
Aufgrund deiner Herkunft? Das schon?
Nicht nur, aber auch. Also ich hatte immer das, ich bin nie gerne zur Schule gegangen, außer in der Grundschule. Wobei das sich dann zum Teil auch sehr schnell geändert hat, da kommen wir bestimmt noch zu. Aber ich habe immer gedacht, ach, hoffentlich ist die Schule bald vorbei. Und ich war immer froh, wenn ich auf diesen Schachreisen war. Ich wurde sehr oft befreit für Meisterschaften. Ich habe ja Schach als Leistungssport gespielt und durfte dann für deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften, Jugendweltmeisterschaften und so weiter, durfte ich dann freigestellt werden. Und das waren dann manchmal wirklich 10, 14 Tage, ne?
Ja.
Zur normalen Schulzeit. So, da war ich immer ganz happy.
Was hattest du für Interessen, bevor du das Schachspielen entdeckt hast für dich?
Ich wollte Fußball spielen.
Okay, damals schon.
Leider gab es da so ein paar kulturelle Unterschiede. Also ich bin ja in Deutschland geboren, meine Eltern sind aber in ihren 20ern aus Vietnam nach Deutschland gekommen, zum Teil unfreiwillig, und dort sind auch andere Prägungen logischerweise. Und für die war Fußball ein absolutes No-Go. Ich durfte nicht Fußball spielen, weil das etwas ist, was nur Jungs machen. Mhm. Ich habe mich aber dann trotzdem, ich wollte trotzdem spielen. Ich habe immer versucht, überall zu spielen, wo ich konnte, auf dem Pausenhof in der Schule oder eben halt auch tatsächlich im Verein. Nur ich war einmal zum Schnuppern da und irgendwann beim zweiten Mal meinte dann der Fußballtrainer zu Recht, dass ich halt so ein Formular ausfüllen muss, weil sonst gibt es ja auch Probleme mit der Versicherung, falls mir was passieren sollte. Und meine Eltern wussten auch gar nicht, dass ich da bin.
Natürlich nicht.
Und irgendwann war ich so, naja gut, dann durfte ich noch einmal mittrainieren. Dann habe ich da diesen Wisch mitgenommen und habe das meinen Eltern dann mutigerweise, finde ich, noch gezeigt, obwohl ich die Antwort schon kannte. Mhm. Und dann wurde mein Traum vom Fußballspielen da leider auf Eis gelegt, nennen wir es mal so.
Okay, da hast du dich noch nicht getraut, die Unterschrift zu fälschen.
Haha, nein. Ja, schön, schöne Überleitung, lieber Christian.
Ja,
also ja, ich habe das in dem Alter noch nicht gekonnt. Es wäre auch schwierig gewesen, meinen Eltern zu erzählen, wo ich hingegangen wäre.
Ja. Das, irgendwas Gemeinnütziges oder zum Beispiel. Also, naja, okay, gut. Nein, es geht schon viel Zeit für drauf natürlich und das wäre nicht gegangen.
Ja.
Aber später hast du dich auf jeden Fall, obwohl du eine gute Schülerin warst. Also ich meine, du warst eine gute Schülerin, durchaus eine Zweierschülerin. Ne?
Als ich in der zweiten Klasse war, ich habe das geliebt, in der Schule zu sein. Dass ich, also die Lehrer und Lehrerinnen, die ich hatte, die waren super nett. Ich durfte Sachen neu lernen, ich durfte Sachen erkunden. Und in der zweiten Klasse fängt es ja dann auch an, dass man halt Noten bekommt. Das war für mich jetzt erstmal so normal, das ist ja gegeben. Und plötzlich kriegt man Noten und ich habe dann meine erste Mathe-Note geschrieben. Das war halt eine 2+. Bin ganz stolz nach Hause. Die Lehrerin hat mir auch vermittelt, dass das eine ganz tolle Note ist. Aber meine Eltern konnten diesen Stolz leider nicht mit mir teilen, sondern haben mich dann stattdessen gefragt, warum ich keine 1 geschrieben habe. Mhm. Und das hat mir schon, das hat schon was mit mir gemacht. Das hat mir sehr viel Freude genommen, ne? Weil ich dann gemerkt habe, mit der Zeit vor allem auch, es zählt nur das Ergebnis. Und so verliert man natürlich auch die Freude am Lernen. Ne?
Es ist einer der schwersten Rucksäcke, die ein Kind mitbekommen kann, wenn es für eine 2+, weißt du, nicht gelobt wird. Und das heißt, dieser Leistungsdruck, der hat sich ja durch dein ganzes Leben gezogen. Auch dieser Leistungsdruck von Seiten deiner Eltern. Obwohl in deinem Fall war es wahrscheinlich der Vater vor allem, oder?
Nee, also ich würde sagen, schon gleichermaßen, also gar nicht so sehr ein Elternteil. Beide in bestimmten Bereichen mal mehr, mal weniger, aber es war schon immer, also dieser Leistungsdruck, der wirkt sich ja auch aus auf das Kind, also in dem Fall bei mir jetzt, wenn ich mich dann entwickle, wohin das geht. Und als ich dann auf dem Gymnasium war zum Beispiel, das war ja dann auch eine Erwartung, dass ich es ins Gymnasium schaffe. Mhm. Und ich habe in der Grundschule nur 1s und 2s gehabt und trotzdem waren da auch immer noch die 2s halt im Zeugnis nicht gut genug, ne? Und bin dann ins Gymnasium, habe dann mein Halbjahreszeugnis aus der 5. Klasse habe ich mit nach Hause gebracht und hatte meine erste 3.
Mhm.
Das war nicht so witzig. Das war nicht lustig. So sehr nicht lustig, dass ich entschieden habe, das möchte ich nicht mehr. Ich möchte nicht dem ausgesetzt sein, was passiert, wenn ich eine 3 schreibe oder eine 3 im Zeugnis habe.
Ja, und es konnte auch mal körperlich werden unter Umständen.
Also, ja, genau. Mhm. Ja, und um das einmal anzusprechen. Also zum einen so, ich werf meinen Eltern halt nichts vor, ne? Also die kennen das anders, die kennen das nicht anders. Die haben wirklich, Leistung für sie war immer Überleben. Ich weiß, dass ich selber in keiner Situation bin, wo ich um eine Existenz kämpfe, so wie meine Eltern. Aber wenn das alles ist, was meine Eltern kennen, wenn sie nach Deutschland kommen, dann kann ich das total verstehen, dass das sich überträgt. So, und die Bestrafung. Die kennen ja auch, also Deutsche, es ist ja nicht nur so, dass es jetzt im asiatischen Kulturbereich so ist. Aber ich sag jetzt mal bei mir, ich glaube, ist es noch, ja, es klingt immer so komisch, ne? Aber wenn man selber betroffen war, ich muss sagen, es war dann schon noch glimpflich, ne? So, also Schläge auf die Hände oder auf den Po zu bekommen, das war halt total normal. Auch, also in Vietnam und auch früher ja in Deutschland zum Teil.
Ja.
Das heißt nicht, dass es gut ist. Ne? Auf gar keinen Fall, das
möchte
ich nicht sagen.
Nein, und heute ist es verboten. Also heute ist es verboten.
Richtig, ja, genau. Ja. Und das ist auch richtig so, finde ich. Aber es ist trotzdem so, dass ich glaube, wenn man das selbst erlebt hat, ist es immer anders, als wenn man es anderen erzählt, die es nicht erlebt haben. Deswegen finde ich es immer so super wichtig, das in einen Kontext zu packen, woher das kommt, was das mit einem macht. Und natürlich, als Kind möchte ich das nicht. Als Kind möchte ich keine Strafen bekommen. Ne? Vor allem nicht so. Das heißt, es hat mich dann tatsächlich dazu geführt, dieser Leistungsdruck hat mich dazu geführt, dass ich eine Lösung finden wollte. Und ich meine jetzt, wenn ich heute ein bisschen drauf zurückblicke, finde ich es ganz lustig, ehrlich gesagt. Ja, ich fand die Lösung eigentlich ganz schon smart für so ein Kind.
Und deine Lösung war?
Es fällt schwer immer noch, das zu sagen. Aber ich habe die Zeugnisse gegenüber meinen Eltern dann gefälscht.
Ja.
Ab dem Ganzjahreszeugnis, 5. Klasse bis zum Abitur.
Das ist krass, das ist richtig viel.
Das ist richtig viel, das sind viele Zeugnisse, ja. Also ich musste das ja auch auf beiden Seiten machen, da bin ich mal ganz ehrlich, da muss man ja auch die Geschichte zu Ende erzählen. Also ich musste ja meinen Eltern das Zeugnis vorlegen.
Ja, da mussten die Noten verändert werden.
Da mussten die Noten verändert werden. Das habe ich dann schön über Open Office mit 11 oder 12 oder wie alt man da ist, habe ich dann nachgebaut, ganz akribisch, das konnte schon immer ganz gut und habe dann das meinen Eltern vorgelegt und ich musste aber ja meiner Klassenlehrerin oder meinem Klassenlehrer dann auch was vorlegen zurück, dass meine Eltern das Zeugnis gesehen haben. Ja, also das heißt, ich habe dann die Unterschrift meiner Eltern gefälscht, damit auch die Schulseite weiß, okay, meine Eltern haben mein Zeugnis gesehen.
So. Und das ist ja relativ einfach. Also die wissen ja nicht, wie deine Eltern unterschreiben. Also das ist ja wirklich der einfache Part. Ne?
Ja, ich sag mal, also ganz ehrlich, Christian, ich glaube, wenn ein Lehrer oder eine Lehrerin da genau hingeguckt hätte,
echt?
Dann hätte die das eigentlich merken müssen.
Aber woher? Also ich meine...
Also... Ich weiß nicht, also meine Eltern...
Wie hätten die denn eigentlich unterschrieben? Also die waren ja jetzt nicht besonders gut in Deutsch. Ne? Also deine Mutter hat ja, glaube ich, also auch zunächst mal gar kein Deutsch gesprochen.
Genau, meine Eltern sprechen wenig Deutsch.
Wenig
Deutsch. Ja gut, die hätten halt, die Noten kann man ja, also es sind ja Zahlen, das ist ja schon, also die können dann schon ein bisschen das einschätzen und dann hätten die das halt unterschrieben. Unten gehört die Unterschrift hin, ne? Aber ich sag mal so, meine Eltern durch die Sprachbarriere, die du gerade angesprochen hast, die waren ja gar nicht in der Lage, zu Elternabenden zu gehen zum Beispiel.
Richtig.
Also, und wenn ich jetzt als erwachsene Frau drauf zurückblicke, dann denke ich mir so, also haben meine Lehrer und Lehrerinnen sich nicht gewundert, warum meine Eltern nie zu einem Elternabend gekommen sind.
Mhm. Aber deine Noten waren ja relativ gut und insofern kann man das ja nachvollziehen und sie wussten vielleicht auch, dass der Hintergrund einfach da ist und deine Eltern noch kein Deutsch sprechen. Das wissen sie ja, die Eltern,
das
die
stimmt.
Lehrer, weißt also du? Und dann denkt man sich, okay, aber die kommt klar.
Die kommt klar.
Musstest du dich als Kind sehr viel durchsetzen?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, durchsetzen ist eine der Haupteigenschaften, die ich als Kind gelernt habe und die mir auch wirklich im echten Leben jetzt als erwachsene Frau auch extrem helfen. Nicht nur im Sport, auch als Unternehmerin, als Selbstständige. Das hat dann schon damit angefangen, dass ich für meine Eltern schon viel so dolmetschen musste auch als Kind, ne, und übersetzen musste, auch offizielle Dokumente zum Teil, aber auch alles Mögliche, was es dann halt gibt, was man dann nicht versteht. Und es war für mich aber total normal. Das war erstmal an sich kein Problem, ne? Also, weil ich kenne das nur so. Und ehrlich gesagt, wenn ich mich in die Lage meiner Eltern versetze, hätte ich das genauso gemacht, glaube ich.
Absolut, hätte jeder gemacht wahrscheinlich. Ja. Total. Denn irgendwie muss man ja klarkommen. Und das Mädchen spricht die deutsche Sprache, natürlich. Aber es ist ein Klassiker natürlich unter Immigrantenfamilien, dass die Kinder all das schultern müssen. Gleichzeitig haben sie eben nicht das, was die Freizeit eigentlich eines Jugendlichen in dieser Zeit ausmacht. Weißt du, sie haben nicht diese Freiheiten, sich auch mal selbst zu verwirklichen. Es ist einfach ein Job, den man nach der Schule dann nochmal zusätzlich hat.
Ich habe auch immer eine Verantwortung gespürt da, ohne die jetzt als Kind bewusst nennen zu können. Ne? Das ist jetzt alles aus Erwachsenensicht, aus der erwachsenen Lin. Die kleine Lin kann das, glaube ich, gar nicht so, hat das gar nicht so gefühlt, sondern sie hat einfach gemacht. Und um auf deine allererste Frage zurückzukommen, das ist halt, wo ich beim Schachspielen, das alles musste ich dann nicht machen. Ne? Deswegen war das mein Zufluchtsort. Und ich glaube, dass für viele Kinder und Jugendliche in diesem jungen Alter ein wichtiger Ort ist, dieser Sportbereich. Ne? Egal, ob man jetzt das als Leistungssport dann macht oder nicht. Aber man kann da so viel schöne Zeit verbringen.
Wie viel Druck hast du denn schon während des Schachspielens verspürt? Also dein großes Problem später dann, als du erfolgreiche Tischfußballerin schon warst. Das war ja der eigene Anspruch, an dem du dann zwischenzeitlich auch mal zerschellt bist, krank geworden bist auch. Dieser Perfektionismus, auch gar nicht in der Lage sein, sich bei großen Erfolgen auch wirklich noch zu freuen. Denn eigentlich muss es ja weitergehen, weil du das so internalisiert hattest. War davon schon beim Schach was zu spüren?
Ich würde sagen, beim Schach war das noch ein bisschen anders. Ich hatte schon das Gefühl, dass ich einen sehr hohen Anspruch an mich hatte. Ja. Und ich hatte auch das Gefühl, dass ich sehr, sehr gerne gewinnen möchte.
Ja gut, und, aber das ist ja auch gesund.
Das ist auch gesund, das ist normal, ja genau. Ich war aber dann tatsächlich, hatte ich eine Situation mit meiner Mutter. Da bin ich praktisch nach Hause gekommen von einem lokalen Turnier. Keine Ahnung, U12 oder so. Und dann habe ich nicht gewonnen und ich war Favoritin. Und ich kam nach Hause, war total traurig, ich habe auch geweint. Und sie war so, warum weinst du? Also was ist los? Was ist passiert? Und habe ich erzählt halt, dass ich halt nicht geschafft habe zu gewinnen, das Turnier zu gewinnen. Keine Ahnung, ich glaube, ich bin sogar Zweite oder Dritte geworden oder so. Ne? Und meine Mutter meinte, ach, ist doch nicht schlimm. Und ich war so, okay. Was? Hä? Habe ich gar nicht gecheckt, ne?
Ja.
Gar nicht gecheckt. Und ich war so, alles klar. Anscheinend ist Schachspielen nicht etwas, was für sie Leistung definiert, weil sie, glaube ich, heute besser verstehen zu können, es geht bei denen darum, bei Leistung, was du für ein Leben dir aufbaust. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Schule, das ist das für die Übersetzung für sie, ne? Wenn ich in der Schule gute Noten habe, dann habe ich ein gutes Leben.
Ja.
Und beim Schachspielen hat es keine Relevanz, ob ich ein gutes Leben habe oder
absolut.
Nicht.
Absolut. Nice to have.
Richtig.
Ist ein Hobby einfach.
Genau. Und das war für mich schon ein krasser Moment, das so zu realisieren tatsächlich, ja.
Ja. Du warst dann ja auch mal in Vietnam.
Ja.
Bei der Jugendschach-WM.
Richtig.
Wie war das für dich? Gab's Verwandte, die gekommen sind und geguckt haben?
Nee, also ich muss sagen, wenn ich an diese WM zurückdenke, ich war ja praktisch so 14 rum. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich mich da noch nicht getraut habe, mir diese Herkunftsfragen zu stellen, die ich mir heute stelle. Ich habe tatsächlich nur einfach die WM gespielt. Mit so, ich glaube, ich habe die Frage so ein bisschen verdrängt. Ach so, wie ist das denn jetzt? Ich bin ja dann in Vietnam, da sind alle Verwandten und so weiter. Das habe ich alles verdrängt. Ich habe gesagt, ach so, ja, ich fliege halt einfach nach Vietnam und spiele halt diese Weltmeisterschaft. Und das ist ja auch, na, muss man sagen, getaktet mit den Runden und na, du musst klar. Dich ja auf den Sport konzentrieren. Aber meine Mama hat dann ihrer Schwester Bescheid gesagt, dass ich halt da bin, weil das genau der Ort ist, wo meine Tante halt auch lebt. Und die war dann einmal mit ihrem Mann da. Man hat nämlich einen freien Tag. Und diesen freien Tag habe ich genutzt, um meine Tante und ihren Mann kennenzulernen noch näher. Und
zum allerersten Mal oder hattest du die vorher schon mal kennengelernt?
Ja, mit 6 habe ich 6, einmal.
Okay,
ja, gut.
Zählt fast nicht.
Klar, über Kamera dann mal, ab und zu über FaceTime oder so. Ja. Aber im Prinzip so, genau, das erste Mal. Und das ist wirklich eine, ich finde, heute sehr bewegende Geschichte. Weil, also in Vietnam leben die Menschen ja, kommen aus anderen Verhältnissen. Die Familie von meiner Mama und auch die von meinem Papa, aber die sind sehr arm aufgewachsen, in sehr armen Verhältnissen. Und meine Tante, die hat dann durch meine Mutter, die ja nach Deutschland gekommen ist, es geschafft, eine Ausbildung zu machen und so. Weil meine Mama immer Geld nach Vietnam geschickt hat, damit zum Beispiel auch meine Tante, die jüngste Schwester tatsächlich auch, eine Ausbildung genießen kann. Und Die Tante war dann mit mir überall da in der Ortschaft, war mit mir shoppen, hat mir alles gekauft, gegeben und so. Und ich war auch ein bisschen überfordert, das weiß ich noch ein bisschen. Und meine Mama hat mir dann später erzählt, und das erzählt sie mir heute immer noch, ab und zu, wenn wir mal drüber reden, ja, das hat sie gemacht, um das zurückzugeben, was meine Mama ihr gegeben hat. Mhm. Das Geld, was sie verdient hat, dass sie nach Vietnam geschickt hat, dass sie diese Ausbildung machen konnte. Okay. Ne? Das ist alles, was sie mir dann zurückgegeben hat. An die Tochter dann eben und nicht Absolut. An meine Mama direkt. Ne?
Dabei hätte sie das Geld auch gut gebrauchen können für sich.
Ja, auf jeden Fall.
Ne, aber
ja. Und es ist, also ich wusste das ja nicht. Als ich damals mit 14 da war, war das für mich halt so, ach so, okay, wir gehen halt da so ein bisschen bummeln.
Ja.
Ne?
Und du wusstest ja auch gar nicht, dass deine Eltern Geld schicken nach Vietnam. Das wusstest du ja gar nicht.
Das wusste ich irgendwie nicht so direkt.
Ja.
Weil die das auch nie so richtig kommuniziert haben. Wie so vieles. Ja. Wie so vieles nicht, ja.
Es hat ja ein bisschen gedauert, bis du auch verstanden hast, was deine Eltern angetrieben hat. Warum deine Eltern so reagiert haben oder warum sie sich so verhalten haben, wie sie sich verhalten haben. Wann war der Punkt eigentlich, als du richtig diesen ganzen Background deiner Eltern, ja, auch mit der Armut, die dahinter stand, auch in Vietnam, ja, als du das zum ersten Mal richtig verstanden hast? Wann war das?
Letztes Jahr.
Das ist lange her. Das ist
nicht so
das
lange dauert, her.
Nein, das ist erst vor sehr kurzer Zeit. Krass. Wann war das?
Das war ja irgendwann letztes Jahr nach der Weltmeisterschaft. Ja, also diese WM letztes Jahr, die bedeutet mir schon sehr viel. Mhm. Ich habe wirklich, um den Zusammenhang mal einmal darzustellen, ich habe diesen mentalen Tiefpunkt gehabt. Als dreifache Weltmeisterin sich nicht mehr gut genug zu fühlen. Mhm. Oder immer noch nicht gut genug zu fühlen.
Vor der WM 25.
Richtig, ja. Und ich hatte das Gefühl, ich muss gewinnen, damit ich wertvoll bin. Ich hatte das Gefühl, ich würde alles verlieren, wenn ich jetzt diese WM, wenn ich antrete und diese WM nicht gewinne, dann verliere ich alles. Also es hat sich wirklich ganz schlimm für mich so absolut angefühlt. Gott. Weil ich mich als Person, als Lin, über diese Leistung definiert habe. Und ich wusste irgendwann bei diesem mentalen Tiefpunkt, das kann nicht so weitergehen. Das ist nicht gesund. Also habe ich dann mir auch Hilfe geholt. Und das erfordert auch viel Mut. Habe dann praktisch auch mit einem Mental Coach daran gearbeitet, diese Glaubenssätze aus meiner Kindheit aufzuarbeiten. Mhm. Ich muss sagen, es war mir auch nicht bewusst. Ich bin nicht zu meinem Mental Coach gegangen und habe gesagt, Mental Coach, Fabian heißt er übrigens,
ja, Fabian.
Ich möchte meine Glaubenssätze aufbrechen. Das ist nicht im Normalfall ist das nicht, wie das funktioniert. Sondern ich bin zu Fabian hin und habe gesagt, Fabian, ich will diese WM gewinnen. Ich habe mentale Blockaden. Egal was, ich will diese WM gewinnen.
Krass.
Wir arbeiten jetzt daran.
Es einfach nur sportlich quasi gesehen. Du wolltest einfach nur als Sportlerin vorankommen.
Also mir war schon auch bewusst, ne, was so meine Probleme wahrscheinlich, in welche Richtung das geht. Es geht dann viel um Selbstwert, Ego und so weiter.
Ja.
Aber was da rauskommt, welche Tiefe das hatte, das war mir vorher nicht bewusst.
Ja.
Um dann den Bogen jetzt wieder zu meinen Eltern zu spannen, diese Erkenntnis, die ich hatte mit den Glaubenssätzen, dass ich die aufgebrochen habe, dass Ambition nicht mehr mich definiert, sondern einfach nur noch ein Ausdruck von mir ist, das hat auch dazu geführt irgendwie, dass ich meine Eltern irgendwie besser verstehen konnte. Ich habe irgendwie dann so losgelassen im Inneren und habe dann den Mut gefunden, meine Eltern irgendwie denen mehr Raum zu geben. Ich kann das gar nicht besser erklären. Ich weiß nicht, ich weiß, wie ich das meine.
Also erstmal musstest du auf jeden Fall feststellen, dass bei dir irgendwas offensichtlich verrutscht ist, was dich auch krank macht. Dein Buch beginnt ja übrigens auch gleich mit dieser einen Szene, wo Tobi dir vorwirft, du hast ein Ego-Problem.
Ja.
Es geht hier nicht um Technik, dass du technisch nicht weit genug bist, um jetzt vielleicht die nächste WM einzufahren. Du hast ein Ego-Problem. Wo war das genau? Wo wart ihr da?
Wir waren im Sidekick in Harburg. Ja. Das ist, wo ich Mitglied bin und auch oft und sehr viel trainiere. Und da haben wir trainiert für die WM. Und ich habe das Problem, dass ich sehr perfektionistisch bin und ich das Gefühl habe, ich brauche irgendwie eine Garantie für Erfolg. Ich habe praktisch nach einer Garantie für Erfolg gesucht. Und es gibt keine Garantie für Erfolg. Das ist das Ironische dabei, aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also habe ich immer versucht, irgendwas zu suchen, ein Problem, worauf ich das projizieren kann. Ja, und dann habe ich ein Problem genommen, was gar nicht existiert. Und habe das richtig so, das hochgeschaukelt. Und immer
was war
da,
es in dem Fall?
Das war in dem Fall, dass mein, also beim Tischfußball kann man ja, hat man das Tor und dann kann man in verschiedene Lücken schießen. Und ich sag jetzt mal, wenn man mittig auf das Tor guckt, dann kann man nach links oder rechts schießen.
Ja.
Und ich habe dann mir eingeredet, ich habe ein Problem, nach rechts zu schießen. Technisch.
Okay.
Habe dann gesagt, okay, das muss ich lösen. Das ist meine Garantie für Erfolg. Wenn ich dieses Problem löse, dann werde ich Weltmeisterin. Dann lösen sich alle meine Probleme. Dann werde ich Erfolg haben. Dann passt alles. Nur das Problem ist, du kannst ja nicht etwas lösen, wo gar kein Problem ist.
Mhm.
Und dann, also das ist ja so witzig, wenn man so jetzt im Nachhinein drüber nachdenkt, ne? Dass das einfach nicht geht. Es gibt's nicht. Es gibt keine Garantie für Erfolg. Und bis ich das verstanden habe, das hat dann schon mal so, das war 2 Tage vor der WM.
Ja.
Ja.
Da hattest du den Mental Coach noch nicht.
Doch,
da hattest du ihn schon.
Genau, ein halbes Jahr vor der WM habe ich angefangen, mit dem zu trainieren. Und aber mein Ehemann, der Tobi, der hat ja auch mich als Coach begleitet und macht dann alles. Das ist dann praktisch auch das Spielerische, aber auch das Mentale, gehört ja auch dazu. Das heißt, wir haben da schon alle miteinander zugearbeitet, auf das Ziel.
Okay, gut. Und kurz darauf war es dann aber soweit, dass du es verstanden hast, deinen Eltern mehr Raum geben zu müssen. Wo war das dann? Wo habt ihr euch zusammengesetzt? Und was hast du erfahren, was so viele Dinge im Nachhinein erklärt hat für dich?
Also erstmal vielleicht, meine Eltern sind geschieden. Das heißt, das hat alles immer so ein bisschen separat stattgefunden. Und tatsächlich war das Buch der Auslöser dafür, warum ich mich dann auch getraut habe, nach meiner Herkunft zu fragen, diese Suche nach der Identität zu starten. Und ich saß dann irgendwann mal...
Was fehlt denn da eigentlich? Also es ist so schwer von außen immer von diesem Problem der Identität zu hören. Also, dass man sich nicht so ganz deutsch fühlt und nicht auch ganz vietnamesisch, dass man dazwischen ist. Das wissen wir auch so von den türkischen MitbürgerInnen. Weißt du, dass da in der Türkei, da sind sie die Deutschen und hier sind sie, in Deutschland sind sie so die Türken, aber sie fühlen sich so nirgendwo richtig zugehörig. Kann man super nachvollziehen.
Mhm.
Was ist aber das eigentliche Problem? Du hast gesagt, es ist niemand so wie ich. Na klar, man fühlt sich so ein bisschen alleine.
Mhm.
Keiner hat den gleichen Background, vielleicht auch so die gleichen Probleme. Aber was ist es, dieses Identitätsmäßige?
Das ist eine schöne Frage, wirklich. Ich glaube, es hat ganz viel mit Unsicherheit zu tun. Ich meine, wenn du aufwächst und es gibt irgendwie keine klare Vorgabe, nenne ich sie jetzt mal in Anführungsstrichen, dann wirst du ganz schnell unsicher, vor allem als Kind oder als Jugendliche. Und ich glaube, das Hauptproblem ist, wenn niemand dir den Weg weist und dir sagt, dass das normal ist, wie du dich fühlst, das ist das Problem. Da fängt es an, dass die Identität dann bröckelt. Ich sag dir, ich glaube, angenommen, ich hätte jetzt eine Schwester oder einen Bruder gehabt, der oder die, sag mal, deutlich älter gewesen wäre. Sagen wir mal, vielleicht 15 Jahre.
Okay.
Ja, und ich komme dann zur Welt und fühle mich anders. Dann kann mich ja mein Bruder mit 15 vielleicht schon auch abholen. Kann dann sagen, ja, ich weiß, ich kenne das, ich bin auch so aufgewachsen, weil ich bin dein Bruder und habe die gleichen Erlebnisse.
Total.
Das ist, glaube ich, das. Und dieses Gesehen und dieses nicht sich gesehen fühlen und nicht alleine sein. Das ist auch der Grund, warum ich das Buch überhaupt so offen, mit so einer Offenheit schreibe. Weil ich glaube, dass es viele gibt, die sich so fühlen, wie ich mich gefühlt habe und immer noch fühle zum Teil.
Ja.
Aber wenn mehr Menschen darüber sprechen und man versteht, dass es so viele gibt, die sich genauso fühlen, dann fühlst du dich mehr connected und dann gibt es diese Identitätsprobleme in dem Sinne, glaube ich, nicht mehr so doll. Weil du auch einen Zufluchtsort hast. Ne? Du hast einen Ort, wo du dich connecten kannst.
Ja.
Und durch mein Buch habe ich jetzt auch den Mut gefunden, mit anderen Leuten über Herkunft zu reden. Auch Freundinnen, die ich schon lange kenne, 10 Jahre.
Mhm.
Und auf einmal eine ganz neue Connection. Ich so, wie du sprichst auch deine Muttersprache nicht.
Ja. Stimmt, du sprichst deine Muttersprache nicht, gell?
Ich spreche sie ganz einfach.
Ah, ganz einfach.
Ganz einfach, immerhin. Genau.
Das heißt, mit deiner Mutter unterhältst du dich wie?
Auf einfaches Vietnamesisch, ja.
Ja, und als du Kind warst? Auch?
Auch, ja. Okay. Meine Eltern sprechen ja kaum Deutsch, also muss ich mit denen Vietnamesisch sprechen.
Ihr konntet nie wirklich tiefgehende Gespräche führen, weil das einfach sehr schwer gewesen wäre.
Ja, ich kann es mir auch nicht 100% erklären. Also deswegen kam auch meine Co-Autorin Mara Pfeiffer darauf, ein Kapitel Brudersprache zu nennen. Mhm. Weil Deutsch ja nicht in dem Sinne meine Muttersprache ist, auch wenn ich jetzt in Deutschland geboren bin. Aber wo habe ich denn Deutsch gelernt? Wirklich, wir hatten ein Interview darüber. Wir saßen da und sie so, ja, wie hast du denn dann Deutsch gelernt? Ich so, gute Frage.
Ja, Kinder lernen aber automatisch, ja. Das ist ja das Tolle. Stimmt. Also Kinder lernen ja automatisch.
Aber wer hat denn angefangen, mit mir Deutsch zu sprechen? Das muss ja mein Bruder gewesen sein. Deswegen kam es dann auf die Idee, dass wir sie Brudersprache nennen.
Ja, oder Kindergarten? Warst
ja,
du im Kindergarten?
Ja, sicherlich. Ich war im Kindergarten.
Ja, da lernst du ja auch Deutsch natürlich.
Aber ich glaube, mein Bruder war auf jeden Fall der Erste, der mit mir Deutsch geredet hat.
Ja.
Und meine Eltern haben vietnamesisch mit mir geredet. Und ein paar Brocken Deutsch kamen zwischendrin mal. Ne? Aber im Prinzip ist es auch so, diese tiefer gehenden Gespräche wurden nicht nur aufgrund der Sprachbarriere nicht geführt, sondern auch aufgrund der kulturellen Unterschiede.
Ja, man spricht auch nicht so offen unter Umständen.
Richtig, ja.
In der Kultur, in der anderen Kultur.
Zumindest ist es so, wie ich es erlebt habe. Meine Eltern haben ihre Kultur mitgenommen nach Deutschland und sie auch hier gelebt. Die habe ich auch erlebt, habe aber auch die deutsche Kultur erlebt. Und dann fängt es an, dass ich merke, es gibt Differenzen, es gibt Unterschiede.
Ja.
Ja, ich habe dann natürlich auch gemerkt, meine Eltern sprechen anscheinend, also es gibt so einen Satz, den gibt es bestimmt wahrscheinlich bei den Deutschen auch, aber bei den Vietnamesen ist es total normal zu sagen, ja, frag nicht, das sind Erwachsenenthemen.
Okay, ja, na ja, klar. Das, ja. Also das ist, ich hätte gedacht, das sei Deutsch-Deutsch.
Ja, echt, okay. Mhm. Aber das war ein Satz zum Beispiel bei ganz vielen, vielen, vielen Themen, also bei eigentlich allem, was schwierig war oder so, das war immer die Aussage, also habe ich gelernt, dass ich da nicht frage. Und wenn man so aufwächst, dann entsteht auch diese Hürde, nach seiner Herkunft zu fragen. Deswegen war das dann, als ich letztes Jahr bei meinem Papa war, ein so besonderer, einzigartiger Moment, als ich ihn gefragt habe, sag mal, Papa, wie bist du eigentlich nach Deutschland gekommen?
Ja. Und was hat er dir erzählt, was du nicht wusstest?
Ich wusste wirklich fast nichts, ne? Er ist, ich war wirklich sehr nervös, als ich da stand oder da saß und mit ihm geredet habe, weil er hat dann angefangen zu erzählen, dass er eigentlich nie nach Deutschland kommen wollte. Er ist gezwungen worden. Er hatte nämlich er ist in Bac Lieu aufgewachsen, sehr, sehr, sehr im Süden Vietnams und er hatte immer so ein Boot, was er für die Arbeit benutzt hat. Und als er eines Abends von der Arbeit kam, wurde er unter Waffengewalt von seinen Freunden gezwungen, mit dem Boot rauszufahren aufs offene Meer. Weil das nämlich bei der Nachkriegszeit so gemacht wurde, dass denen ging es so schlecht, dass die gesagt haben, die haben keine Perspektive mehr, sodass sie dann praktisch über das offene Meer nach Thailand fliehen wollten.
Okay.
Und mein Papa hatte das aber gar nicht vor. So. Wurde gezwungen, rauszufahren. Die hatten fast nichts. Da waren die zu 20. Waren die auf diesem Boot mit bisschen Süßkartoffeln, bisschen Wasser. Und viele sind ja auch gestorben in der Zeit, ne? Es ist ja auch, also total gefährlich dann auf dem Meer. Mein Papa hat aber in vielen Aspekten sehr viel Glück im Unglück. Der erste Aspekt ist, das war zum Zeitraum vom vietnamesischen Neujahr. Da ist es eigentlich immer super. Da gibt es immer sehr viel Ungewitter normalerweise zu der Zeit. Dann werden die direkt gestorben. Aber sie hatten Glück, es war kein Ungewitter.
Okay.
Dann ist denen irgendwann der Sprit ausgegangen. Und die waren wirklich nur, du musst dir überlegen, ich rede gerade so, als wären die 4 Wochen auf dem Meer gewesen. Die waren 3 Tage auf dem Meer oder so. Drei oder 4 Tage.
Und das ist schon irre lang.
Genau. Und der Sprit ist ausgegangen, was natürlich total schlecht ist, weil dann stirbst du auch langfristig. Und dann kam ein thailändisches Schiff und hat denen Sprit gegeben. Und das nicht genug, kam ein Piratenschiff. Das ist übrigens heute auch noch ein Ding, dass es Piratenschiffe gibt. Die treiben sich um, haben dann die Leute aus dem Boot in Gewahrsam genommen und haben dann wirklich gesagt, hier, gebt uns alles, was ihr habt. Und du musst dir jetzt vorstellen, mein Papa der sitzt vor mir, der erzählt mir diese Geschichte. Ich natürlich versuche hier so meine Tränen zurückzuhalten, finde das total krass, was er gerade alles erzählt. Und er steht vor mir und sagt, ja, und dann waren wir auf dem Piratenschiff und der wollte was von mir haben. Dann habe ich die Taschen gezeigt und habe gesagt, ja, aber ich habe nichts. Und er hat das gesagt und so halb sarkastisch dabei, also so fast ironisch so, ne, das so gelacht, so, dass es lustig ist. So, ja, die wollten was, aber ich hatte nichts, ja. Und das ist für mich, ich weiß nicht, ob er das sagt, weil er offensichtlich sehr traumatische Erlebnisse hatte.
Und er hatte die Geschichte ja auch vergraben, im Prinzip.
Auf jeden Fall.
In sich. Und die ruht ja auch irgendwann ganz gut auf dem Meeresgrund, ne? So. Und dann kommt aber die Tochter und holt die ein bisschen wieder hoch. Das macht ja was auch manchmal mit jemandem. Aber bei ihm war alles okay danach, nachdem er es erzählt hatte? Oder ist da was geblieben?
Tja, also er hat nie was dazu gesagt dann nochmal. Er hat die Geschichte dann einfach erzählt und für ihn, seine Emotionen zeigt er nicht. Das ist schon immer so gewesen und das ist auch, was er, denke ich, gelernt hat. Das Verrückte ist ja, um die Geschichte kurz zu Ende zu erzählen, ja, nachdem er auf diesem Piratenschiff war, eigentlich werfen die Leute immer über Bord, wenn die nichts mehr haben. Also die sterben dann, ja, logischerweise.
Das hatte ich befürchtet jetzt auch gerade.
Genau. Und jetzt hatte er wirklich, und das hat er so mit so einer Dankbarkeit erzählt. Dann kam nämlich ein deutsches Schiff und hat die gerettet und hat die praktisch nach Singapur gebracht. Alles im richtigen Timing und ich finde das so unglaublich, diese Geschichte.
Also die sind über Wasser geworfen worden? Nein.
Also so genau hat mein Papa das dann nicht gesagt. Er meinte nur, dass als sie eigentlich über Wasser geworfen werden sollten,
ja,
vielleicht wurden auch schon welche untergeworfen.
Weil das deutsche Schiff geht ja nicht zu dem Piratenschiff und sagt, habt ihr Leute, die wir mitnehmen sollen?
Nee, also das deutsche Schiff kam dann und hat praktisch die Menschen gerettet. Also die Piraten wollen ja dann auch keinen Stress, so, das ist jetzt meine Interpretation, und haben dann die Flüchtlinge praktisch freigelassen, würde ich es jetzt einfach nennen. Dann sind sie praktisch auf das deutsche Schiff und das deutsche Schiff hat dann die Menschen nach Singapur gebracht und dort wurden die dann praktisch verteilt. Mein Papa ist dann nach Deutschland gekommen und das Verrückte ist, der hat ja dann, seine Mama wusste das nicht. Der hatte ja auch keine Zeit, ihr das zu sagen, weil er wurde ja unter Waffengewalt gezwungen zu fliehen.
Ja.
Also hat er dann da zum ersten Mal einen Fax schicken können, dass er noch lebt.
Ja.
Ja.
Oh. Und wo hat er deine Mutter kennengelernt?
Der hat sie im Westen dann kennengelernt, später in Deutschland.
Okay.
Ja.
Ja. Mit deiner Mutter hast du ja auch quasi auf Vietnamesisch dich unterhalten können. Mittlerweile hat sie aber ein bisschen Deutsch gelernt.
Ja, ich bin selbst noch überrascht. Also,
weil ihr lange keinen Kontakt hattet.
Wir hatten auch eine Zeit lang keinen Kontakt, genau. Und es hat sich so irgendwie entwickelt, dass dadurch, dass meine Mama halt in einem Restaurant arbeitet und es ja jetzt auch manchmal so ist, dass nicht nur Menschen aus dem gleichen Land in diesem Restaurant dann arbeiten, sondern auch Deutsche oder andere.
Total.
Genau, dass sie dann gezwungen ist, Deutsch zu sprechen. Also, ne? Also, oder zumindest sprechen die anderen Deutsch mit ihr, ne?
Ja.
Und in dem Kontext von Arbeit, ich meine, das lernt man ja dann auch schnell, wenn man das so lange macht. Und eines Tages hat sie da irgendwie so eine Geschichte erzählt auf Deutsch, weil der Tobi auch da war. Und ich war so, hä? Seit wann kann die denn eine ganze Geschichte komplett auf Deutsch erzählen? Also ich habe mich gefühlt wie in einem Kino und habe die beiden so angeguckt. Der Tobi hat das gar nicht gemerkt, dass das irgendwie so gerade eine besondere Situation war. Für mich, ich habe das sofort gemerkt, ne? Ich habe dann so geguckt, ich habe so nach links und rechts geguckt. Es war so ein bisschen wie, als wäre ich so rausgezoomt. Guck so nach links und rechts und denk so, nee, das passiert jetzt gerade nicht wirklich. Wirklich? Hä? Die ganze Geschichte. Und Tobi hat alles verstanden. Und das hatten wir vorher noch nie.
Mhm.
Und ich bin schon lange mit Tobi zusammen, seit ich 16 bin.
Es war auch für dich ein besonderer Moment dann, das mitzubekommen.
Ja.
Wie hast du reagiert?
Ich habe meine Mutter darauf angesprochen, auf Vietnamesisch dann, meinte so, seit wann kannst du so Deutsch sprechen?
Mhm.
Ja, und das hat sich dann tatsächlich dann so entwickelt, auch dass das so eine Art Versöhnungsgespräch wurde. In einem Mix aus Deutsch und Vietnamesisch, aber auf eine ganz andere Art und Weise jetzt so ganz neu. Und das war schon ein sehr besonderer und einzigartiger Moment für mich, das so zu erleben.
Mhm.
Auch weil dieses Gespräch der Versöhnung zum Teil auf Deutsch stattfand, aber nicht als Überbrückung, wie ich es sonst kenne, also so Überbrückungswörter, sondern so richtig, ich sag jetzt mal, ne, in deutscher Sprache fließend, in Anführungsstrichen.
Ja.
Und das war für mich, ja, surrealer Moment.
Wo wart ihr da eigentlich?
Bei ihr zu Hause.
In der Nähe von, ja, ich will mal sagen in der Nähe von Frankfurt, aber ist es?
Ja, in der Nähe von Frankfurt.
Es ist
genau.
In der Nähe von Frankfurt. Genau. Sie wohnt noch in Rossbach.
Also Rostov ist da, wo ich aufgewachsen bin, genau.
Nicht Bach.
Und sie wohnt da noch in dem Umkreis.
Ja.
Genau.
Ja. Ja, von wo du auch überhaupt ja erstmal in die Welt, muss man sagen, auch gestartet bist. Du hast ja irgendwann auch gesagt, ich muss hier raus. Dann bist du. Und es gibt so viele Zufälle, oder? Zufälle sind nicht zu verachten in deinem Leben.
Ich sage immer, es ist Schicksal, aber...
Stimmt, du glaubst nicht an Zufälle. Es ist Schicksal.
Ich glaube an Schicksale und ich glaube daran, dass wenn du etwas tust, dass irgendwann das Richtige zu dir kommt.
Okay, dieses Yoga-Mädchen, das auch vielleicht noch ein bisschen orientierungslos ist, endet in Hamburg plötzlich. Welches Schicksal hat damit gespielt?
Nach dem Abi war ich mir sicher, dass ich Eventmanagerin werde. Also habe ich mich auch nach dem Abi beworben für eine Eventmanagementstelle in Friedberg. Bin dann hin und habe aber irgendwie durch einen Polizeieinsatz kam der Zug nicht und so weiter. Und dann habe ich es nicht gepackt und dann habe ich versucht, da anzurufen. Ist irgendwie keiner rangegangen und dann ist es so, hat sich so verlaufen. Und ich weiß nicht, also ich dachte dann so, naja gut, dann hat es halt nicht geklappt. Und das war aber tatsächlich super, weil dadurch habe ich einen anderen Weg gefunden und wäre sonst wahrscheinlich niemals in Hamburg gelandet. Weil ich habe dann nämlich mich irgendwie für ein FSJ beworben und habe dann eine FSJ-Kulturstelle in Hamburg bekommen.
Ja.
Und das auch tatsächlich nicht mal einfach so, sondern über einer meiner besten Schulfreundinnen, Freddy, die Mutter, die kannte nämlich jemanden in Hamburg, die auch bei diesem FSJ-Programm mitmacht. Und so habe ich dann einen Bewerbungsplatz da bekommen und musste mich dann aber trotzdem normal durchsetzen mit anderen Kandidaten und Kandidatinnen und wurde letztendlich auch ausgesucht. Und so bin ich in Hamburg gelandet.
Man muss diese Zufälle aber auch wirklich in sein Leben reinlassen. Und ja, und wir sind ja noch lange nicht bei der Profikarriere als Tischfußballerin. Du hast für dich erstmal Poetry Slam entdeckt in der Zwischenzeit, weißt du?
Du holst ja aber alles raus, ne?
Nee, weil deine Umwege, die sind so zahlreich, verstehst du? Und es sind alles so wichtige kleine Schritte auch gewesen. Denn irgendwo muss ja so ein Selbstbewusstsein dann auch erstmal herkommen. Dieser erste Auftritt, Poetry Slam, erstmal, was hast du erzählt? Was hast du für ein Gedicht oder Text vorgetragen? Worum ging's?
Es ging sehr viel um meine Vergangenheit, um meine Familienzeit, um Sprache auch und um ja, Scheidung und Liebe.
Mhm.
Das habe ich, glaube ich, so für mich dann verarbeitet. Und das Witzige ist, da bin ich selber überrascht gewesen. Ich saß in einem Interview mit meiner Co-Autorin genau zu dem Thema und habe dann durch ihre Fragen festgestellt, dass ich ganz schon viel zu verarbeiten hatte anscheinend.
Mhm.
Und ich weiß, ich bin heute 31 Jahre alt. Ich hätte dir gar nicht sagen können, dass diese, ich sag jetzt mal, Kindheit, Jugend so schwer für mich war und dass ich so unsicher war, weil ich das für mich so in eine Schublade gepackt habe, ganz, ganz lange.
Mhm.
Und durch diese Gespräche und auch durch die Poetry Slam Texte, die ich dann auch jetzt mit, also irgendwie, keine Ahnung, fast 12 Jahre später halt jetzt mal wieder gelesen habe, ja, dachte ich so, puh, Girl, du hattest einiges zu verarbeiten. Ja, das ist dann so, ne? Aber es ist schön, dass es so solche Sachen gibt, um dem auch diesen Raum zu geben, ohne gleich jetzt so tief reingehen zu müssen in einem Gespräch, sondern dass man das für sich erstmal verarbeiten kann,
ja,
über
aber,
die Texte.
Aber man
zum
braucht so viel Mut, sich auf eine Bühne zu stellen und diesen Text vorzutragen für andere. Wie hast du dich gefühlt, als du zum allerersten Mal auf eine Bühne gegangen bist?
Gut, glaube ich.
Und warum hast du es gemacht?
Ich weiß es nicht.
Okay, ist echt.
Es war so, das ist so wie mit dem Buch jetzt, tatsächlich. Irgendwie zieht mich dann was. Es ist ein richtig starker Pull von außen, der von innen kommt. Klingt das logisch? Ich weiß nicht.
Mhm.
Aber es ist so, wie als würde was an mir ziehen. Und ich habe dann das Gefühl dadurch, ich muss das machen. Das ist jetzt lebenswichtig, dass ich das mache. Das ist super bedeutungsvoll. Und dann mache ich das einfach. Egal, ob ich Angst habe, ob ich Zweifel habe. Ich denke mal, ach, es wird schon irgendwie.
Okay.
Und nervös bin ich trotzdem, es gehört dazu. Ja, trotz klar. der Angst, trotz der Unsicherheiten, diese Sachen zu machen, weil was zuerst kommt, ist immer andersrum. Was zuerst kommt, ist eben nicht Selbstbewusstsein, sondern Selbstbewusstsein kommt daher, dass du etwas machst, obwohl du Angst hast.
Diese Selbstbestimmung, die hast du ja auch irgendwann für dich entdeckt. Und ein kleiner Schritt war auch, das hast du geschrieben in deinem Buch, dein eigentlicher Name ist sonst Melin oder Mühlen? Wie sprichst du es aus?
Melin.
Melin.
Genau.
Okay. Dieses M. M-Y-Bindestrich. Das hast du abgeschafft.
Ja, ja. Also das habe ich abgeschafft.
Offiziell eigentlich auch? Auf dem offiziellsten aller Dokumente auch?
Mein Bindestrich ist weg, ja.
Der Bindestrich. Okay. Also ja. Musstest du dafür bezahlen, dass der wegkommt?
Nee, mich hat das als Kind schon genervt. Und irgendwann ist mein Papa mit meinem Bruder und mir zum Rostocker Rathaus, weil wir da neue Ausweise kriegen sollten. Und ich weiß wirklich nicht mehr genau den Kontext, aber irgendwie sollten wir da neue Ausweise kriegen. Und ich habe gedacht, wir kriegen neue Namen. Ich habe gedacht, ich kann mir jetzt einen deutschen Namen aussuchen. Ich habe gedacht, ich kann jetzt Melanie oder Jasmin heißen und das dann so ablegen. Mhm. Hab auch vorher wirklich hart überlegt, ja, wie will ich heißen und so. Hab das mit meinem Bruder besprochen, wie willst du denn heißen? Und am Ende war es aber so, nee, kriegen wir nicht. Also das geht nicht. Und ich war so, hä? Na gut, und dann habe ich gedacht, okay, dann werde ich jetzt wenigstens meinen Bindestrich los.
Mhm. Also warum hat er dich gestört, der Bindestrich?
Ich kann es dir nicht sagen.
Witzig,
ich habe irgendwie so einen Hass dagegen. Es ist so, ich glaube, das liegt auch ganz viel daran, dass also dieser Doppelname, ne? Mhm. Melin. Oder wenn du es auf Vietnamesisch richtig aussprechen würdest, ist Melin. Okay. Ich hatte immer das Problem, dass dieser vordere Teil falsch ausgesprochen wurde. Ich musste mich immer erklären.
Mai.
Ich musste immer.
Es ist immer Mai.
Genau, Mai oder klar. irgendwie anders. Ne? Jeder hat so sein, findet so ein irgendein neues Wort dann auch. Und ich fand das immer blöd, dass ich mich erklären musste für meinen Namen. Weil ich habe dann auch schon gemerkt, dass das Lin hinten natürlich fast nie falsch ausgesprochen wurde.
Nee, es wird immer nur falsch geschrieben halt.
Ja, richtig.
L-I-N-H. Also das kann man ja auch nicht wissen, wenn man das nicht kennt.
Ja, also oft werde ich mit L-Y geschrieben oder so.
Ja,
genau.
Ja, klar.
Aber das war für mich dann auch so. Wenn ich diesen Bindestrich loswerde, vielleicht werde ich das andere. Ich glaube, ich habe dann so unterbewusstes interpretiert, naja, dann ist es ja schon mal ein bisschen geteilt.
Mhm.
Also habe ich dann, wir durften irgendwie die Dokumente selber ausfüllen für diesen neuen Ausweis. Und dann habe ich einfach halt das weggelassen. Und das habe ich in der Schulzeit auch schon gemacht.
Ja.
Ne? Und so kam das. Und dann nach und nach verschwindete dieser Bindestrich. Ja, ich bin froh drum.
Melin oder Melin war fortan das kleine Mädchen, das du irgendwann zurückgelassen hast. Ja? Oft heißt es ja, das Kind in dir muss Heimat finden. Ja,
mhm.
Das ist so der Klassiker. Bei dir war es ja auch genauso, dass du eben diese vielen Glaubenssätze, die dir aus der Kindheit mitgegeben worden sind, dass die dich aber heute noch als erwachsene Frau einfach natürlich eingeschränkt haben in deinem Denken. Das heißt, irgendwann, meine ich mich zu erinnern, hat auch der Therapeut oder es war auch nur dein Mentaltrainer, ist wahrscheinlich Therapeuten, oder? Hat er gesagt, sprich mit der kleinen Melin.
Ja, das war tatsächlich in einer Mental Coaching Session.
Das war Mental Coaching Session, okay.
Ja, also vielleicht um Kontext zu geben, ich habe eine Therapie gemacht und die hat aufgehört, die Therapie. Das war aber mehr Zufall, als ich dann einen Monat später mein Mental Coaching angefangen habe.
Okay.
Und ich glaube, das war ein guter Zufall, weil ich ja über meine Therapie auch schon viel aufarbeiten konnte und habe dann in dem Mental Coaching tatsächlich mit Fabian sehr, sehr tief schon einsteigen können, denke ich. Das ist auch sein Stil, glaube ich, einfach. Aber er wusste schon sehr früh, worauf er gehen muss, um meine Glaubenssätze aufbrechen zu können. Das hat er schon sehr gut rausgefunden, glaube ich. Er hat ein sehr gutes Gespür dafür, war sehr empathisch und hat sehr schnell ein Verständnis von mir als Person bekommen, im sportlichen Kontext natürlich auch immer. Denn du musst verstehen, wenn man unter Druck steht, unter Leistungsdruck, da kommen ja ganz andere Seiten aus dir heraus. Und diese verletzliche Seite dann auch also zuzulassen und zu zeigen, wo es einem jetzt wehtut, mit dem Selbstwert, mit dem Ego zum Beispiel, das ist ja etwas, was man erstmal sich trauen muss. Weil sonst kann der Mental Coach oder auch die Therapeutin nicht mit dir arbeiten, wenn du selber nicht bereit bist.
Ja, du musst es wollen.
Genau, wenn du nicht bereit bist, dir selbst zu begegnen, dann wird es für egal welche Hilfe du bekommst, auch sehr schwer, dir ehrlich zu begegnen.
Aber es war alles sehr, sehr erfolgreich. Und es war aber auch wirklich nötig. Und du schilderst ja auch in diesem Buch wirklich so krasse Szenen. Also wo du und aber auch deine Mitspielerin wirklich also kurz vor der Verzweiflung warst, obwohl du einfach letztendlich doch gut performt hast. Aber gerade vor der WM 2025 hast du ja angesprochen, da lief ja alles wirklich extrem gut bei dir. Aber es ist dieser Perfektionismus, der dir im Wege stand. Und dann aber auch, heißt es glaube ich in dem Buch, die Unfähigkeit, psychologische Spielchen auszuhalten. Von was reden wir da?
Der Kontext.
Und das war vor einem emotionalen Absturz.
Also es gibt zum einen diese psychologischen Spielchen im Sport sowieso, wo auch, ich sag jetzt mal, emotionale Trigger entstehen. Also das heißt, wenn wir jetzt gegeneinander spielen und du weißt vielleicht sogar, was mich emotional triggert und du machst es mit Absicht, dass das ausgelöst wird.
Was könnte das sein?
Das sind so unterschiedliche Sachen. Also es kann zum einen sein, dass du etwas am Tisch machst, dass du zum Beispiel eher so die Grauzone ausnutzt. Das wäre jetzt so das eine, was einen triggern könnte.
Grauzone heißt was?
Grauzone bedeutet, dass du Spielregeln so in einem Rahmen nutzt. Als Beispiel, wenn du, sagen wir mal, du hast eine Spielhärte beim Tischfußball, darfst du zum Beispiel nicht den Tisch anheben, weil das ist ein Foul. Du darfst aber auch nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Pass spiele, so hart wie du willst an die Bande schlagen mit deiner Stange, weil das ist ein Foul, wenn ich den Ball verliere. Und es gibt aber eine Grauzone, wie hart du da gegenschlagen darfst zum Beispiel, damit das gerade so noch durchgeht.
Okay,
das ist das Spielerische, was einen auch triggern kann, weil das ist zum Beispiel emotional betrachtet, könnte ich interpretieren, die ist unfair oder der. Ne? Unfairness. Ich mag keine Ungerechtigkeit. Das bei mir persönlich zum Beispiel. Ich hasse Ungerechtigkeit. Okay. Ich hasse es, wenn irgendwas ist, das so ungerecht ist, dass man gar nichts dagegen tun kann auch, weil das so auf so einer ganz absoluten Art und Weise ist. So. Das ist etwas, was mich total triggert. Dann gibt es aber auch sowas wie Sweet Talking. Das heißt, du stehst am Tisch und laberst mich voll mit irgendwas. Ja, ich will mich fokussieren und du weißt auch vom Spielertyp, ist die Person vielleicht auch eher so. Und dann fängst du an, über egal was zu reden.
Das darf man als Gegner?
Ja, klar. Ich darf ja mit dir reden, ne?
Vor dem weiß Spiel. Ich nicht genau. Vor dem Spiel. Vor dem Spiel.
Vor dem Spiel. Aber du kannst auch theoretisch kannst du auch zwischen den Sätzen mit mir reden. Okay. Du kannst auch im Timeout mit mir reden. Immer wenn der Ball nicht da ist, kannst du mit mir reden. Und da gibt es auch eine Grauzone.
Oh Gott, was sagen die denn? Also ich meine, Leute, die dich ganz bewusst triggern wollen, was sagen die denn zu dir?
Ach, einmal hatte ich ein Erlebnis. Das passiert schon eher selten, ne? Aber einmal hatte ich ein Erlebnis, da habe ich ein Timeout genommen, da habe ich auch geführt. Und dann kam die andere Person zu mir rüber und meinte, warum nimmst du ein Timeout? Läuft doch bei dir. Also sowas kann zum Beispiel passieren. Oder was ich in Amerika, und das ist tatsächlich in Amerika, ist das viel üblicher. Da habe ich im offenen Feld gespielt. Also mit den Männern.
Ja.
Und ich habe gegen einen wirklich Starspieler gespielt. Und das war im Doppel. Und wir haben wirklich gut mitgehalten. Wir haben sogar auch schon einen Satz gewonnen und so. Und das lief nicht gut für den anderen. Und dann ist ein Timeout gewesen. Und im Timeout darfst du nicht den Ball bewegen. Du darfst nicht trainieren. Du darfst den Ball nicht hin und her spielen. Und was hat der gemacht? Er hat den Ball genommen und trainiert sozusagen. Und ich habe das dann schon gesehen und habe gedacht, naja, egal. Ich gehe jetzt nicht drauf ein. Und dann hat er gesagt, und dann hat er gesehen, dass ich geguckt habe und ist direkt drauf eingesprungen. Meinte dann zu mir, also auf Englisch aber, ne?
Alright.
Sorry, ich trainiere gerade. Ich wusste gar nicht, ja stimmt, man darf ja gar nicht trainieren, ne? Und so. Und hat dann versucht, mich richtig da so reinzuziehen in seinen Trash-Talk.
Yeah.
Das sind dann so, um mich aus dem Fokus zu bringen, damit ich schlechter spiele. Das ist in Amerika schon noch ein bisschen üblicher als in Europa, ja. Da ist die Kultur ein bisschen anders, ja. Das ist ein Beispiel, ja.
Es ist gar nicht so leicht, ein Gespür dafür zu bekommen, wie schlecht es dir eigentlich zwischenzeitlich ging. Denn ich weiß, du warst eigentlich kurz davor, die Tischfußballerkarriere auch an den Nagel zu hängen. Ne? Und zwar, ich glaube, sogar vor der WM 25, die du dann gewonnen hast sogar.
Ja.
Kurz davor warst du aber so weit, zu sagen, ich will das gar nicht mehr. Wie ging es dir zu dem Zeitpunkt?
Dieser mentale Tiefpunkt, wie soll man den beschreiben? Also es ist so, es ist nicht so, dass man auf einmal gar nichts mehr kann. Also das ist ja immer unterschiedlich, wie sich das auswirkt. Aber es war dann schon so, es fühlt sich alles sehr schwer an.
Ja.
Und irgendwie hat man einen Antriebsgrund, aber gleichzeitig fühlt es sich so an, als könntest du das nicht machen, als könntest du dich nicht in Bewegung setzen auch dazu.
Mhm.
Es ist ein, bei mir zumindest so ein schweres Gefühl gewesen, weil ich ja das Gefühl hatte, alles hängt davon ab, ob ich gewinne. Wenn es dann sich so wie Leben oder Tod anfühlt, so schlimm war das, dann ist es offensichtlich nicht mehr so gesund, sich so darüber zu denken.
Okay.
So.
Und du warst die Gejagte, ja, ne? Also als Weltmeisterin bist du ja auch die Gejagte. Wie hat dir die Rolle gefallen?
Erstmal gut.
Weil da erwartet ja jeder, dass du gewinnst. Das ist ja nochmal wieder Druck.
Ja, genau. Also das fing halt damit an. Am Anfang bist du der Underdog. Im Idealfall fängst du an zu gewinnen. Dann bist du auf einmal die Etablierte an der Spitze. Dann bist du die Gejagte. Und das, finde ich, ist ein Privileg. Aber wenn du es mental nicht schaffst, die Balance zu halten, dann entwickelt sich dieser Leistungsdruck so sehr, dass du mental halt kippst. Und für mich ist es so, wenn ich eine Sache gelernt habe aus dieser Zeit mit der Weltmeisterschaft und von meiner Transformation auch mental betrachtet, weil ich die Glaubenssätze dann auch aufbrechen konnte aus meiner Kindheit, ist es die, was eine mentale Fähigkeit ist, die Champions auszeichnet, ist meiner Meinung nach die Bereitschaft zu verlieren.
Und daraus zu lernen.
Weil die Bereitschaft zu verlieren bedeutet, dass du akzeptierst, bevor überhaupt ein Spiel losgeht, du akzeptierst schon vorher, du gibst dein Bestes, alles, was du kannst, und es kann sein, dass das nicht genug ist. Und dann verlierst du in dem Fall.
Mhm.
Und wenn man das vorher schon akzeptieren kann, ne, diese Bereitschaft, dass ich verliere, dann ist man mental wirklich sehr gut drauf.
Man könnte auch genau das Gegenteil denken. Man muss davon ausgehen, diese Selbstverständlichkeit, dass man gewinnt, so wie ja auch fast alle großen Champions immer visualisieren, wie sie bereits oben auf dem Podest auf der Eins stehen.
Mhm.
Ja, das alleine hat es für sie gebracht. Also es gibt keinen Platz zwei. Es gibt nur diesen Platz eins. Ist auch eine Philosophie, ne?
Aber das ist das Lustige. Es ist schön, dass du es ansprichst, weil ich finde, das eine schließt das andere nicht aus.
Ja.
Die Champions haben beides.
Ja.
Du musst zum einen daran glauben und visualisieren, dass du gewinnst. Zum anderen darf aber deine Identität nicht davon abhängen, ob du gewinnst. Ja. Es ist eine feine Balance dazwischen. Du weißt, du gibst alles rein, investierst all deine Zeit, all dein Herzblut, alles. Aber auf der anderen Seite weißt du auch gleichzeitig, dass es keine Garantie für Erfolg gibt.
Ja.
Und wenn du dann bereit bist, auch in ein Spiel zu gehen und zu sagen, okay, es könnte sein, dass ich verliere. Und ich spiele aber so, trotzdem gebe trotzdem 100%, ohne zu wissen, wie das Ergebnis ist. Das ist halt wirklich Peak Performance.
Was hat dich denn überzeugt, dann vor der WM 25 doch noch die WM zu machen?
Ich saß tatsächlich im Wohnzimmer einer sehr guten Freundin und auch damaligen Kapitänin der Nationalmannschaft, deutschen Nationalmannschaft, und habe ihr davon erzählt, also als Freundin, nicht als Teamkollegin.
Ja.
Habe ihr davon erzählt und es ging mir auch wirklich schlecht und ich habe ihr das dann auch unter verzweifelten Bedingungen erzählt. Ne? Und sie hat dann gesagt, was ist denn ein halbes Jahr Vorbereitung oder 8 Monate oder was das waren in der Zeit? Was ist denn 8 Monate Vorbereitung im Gegensatz zu deinem ganzen Leben?
Mhm.
Ne? Sie hat praktisch angesprochen, Lynn, ich kenne dich schon so lange, wenn du das jetzt nicht machst, wenn du jetzt sagst, ich trete nicht an, dann wirst du es vielleicht dein ganzes Leben bereuen, weil jetzt aktuell fühlt es sich eher so an, als würdest du weglaufen vor Angst. Als würdest du nicht dich trauen, nicht mutig genug sein, dich deiner Ängste zu stellen. Und ich wollte das auch nicht. Mein Bauchgefühl war auch ganz lange, auch wenn ich dann überlegt habe, dann einfach das sein zu lassen, habe ich gedacht, will ich mich fragen, mein ganzes Leben lang, ob ich es nochmal gepackt hätte oder nicht? Weil so willst du auch nicht gehen.
Ja.
in so einem mentalen Tiefpunkt, sondern du willst ja gehen, wenn es dir vielleicht gut geht im Idealfall. Ne? Mhm. Und das hat mich dazu bewegt, das hat mir dann nochmal so Funken in mir ausgelöst, das hat mich dazu bewegt, dass ich gesagt habe, ich mache das.
Schon bei ihr auf dem Sofa?
Ja, dann kurz danach so.
Also zu Hause wieder?
Ja, und dann habe ich das Tobi erzählt.
Ja.
Und der Tobi fand das gar keine gute Idee.
Echt?
Nee. Aber er hat das mir nicht erzählt. Ich weiß es jetzt im Nachhinein.
Der Tobi, der irgendwann zu dir gesagt hat, du hast ein fucking Ego-Problem.
Ja, genau der. Diese Green Flag, wie ich ihn so gerne nenne manchmal. Okay. Er hat, wir haben so eine besondere Beziehung, wo wir auch, ich nenne es immer Tough Love, uns geben.
Ja. Ja. Ist der eigentlich auch gut im Tischfußball?
Ja, er ist auch Bundesligaspieler.
Ich wollte gerade sagen, genau. Ihr kennt euch nämlich vom Schach
ursprünglich. Ja, genau, richtig.
Er ist auch Bundesligaspieler. Okay, ja. Tough Love, ja.
Genau, Tough Love, auch sich gegenseitig halt Sachen zu sagen, die schwer sind, die hart sind, die nicht schön sind, die wehtun auch. Und wo man auch weiß, das tut dem anderen jetzt richtig weh.
Ja.
Richtig doll.
Okay, das könnt ihr.
Ja, das können wir. Okay. Ja. Und das hat er aber gleichzeitig weiß er oder wissen wir auch, wann wir vielleicht mal was nicht sagen. Und Tobi, ich weiß nicht, so ein toller Mann, ein Traummann für mich, der einzige, mein Fels in der Brandung. Er wusste genau zu dem Zeitpunkt irgendwie, okay, sie ist so glücklich, sie ist so happy mit der Entscheidung, auch wenn das letzte Jahr das gar nicht gezeigt haben. Ich sag jetzt nicht, dass das keine gute Idee ist.
Ich dachte, er hat's gesagt.
Nee, er hat's nicht gesagt. Ich habe das im Nachhinein erst erfahren.
Alles
nach
klar,
der WM.
Nachhinein.
Nach der WM.
Verstehe.
Ja, ja, genau.
Zum Glück hat er die Klappe gehalten.
Er hat in dem Moment so getan, als wäre das eine richtig tolle Idee.
Stark.
Ja, und das meine ich. Er ist so gut darin abzuwägen, gibt er mir jetzt so seine Meinung richtig und ist das jetzt der Moment, wo er diese Tough Love, wie mit diesem Ego-Problem, dass er mir das sagt? Oder ist das jetzt ein Moment, wo es gar nicht darum geht, sondern darum geht, dass ich einfach eine Entscheidung treffe? Und da hat er sich zurückgehalten. Und ich glaube auch zu Recht, weil ich bin jetzt sehr glücklich darüber. Also.
Ja. Sag mal, wie viele Tische habt ihr zu Hause stehen?
Jetzt keinen mehr.
Keinen einzigen?
Nee.
Wie kommt denn das? Also ich muss
Wir hatten mal, also Peak-Anzahl der Tische war 3.
Okay.
Dann haben wir unseren Esstisch abgebaut. Das war ganz schlimm, Christian. Wirklich.
Oh,
das würde ich keinem empfehlen. Wir haben dann für ein Event, weil man musste dann da auch mehrere Tischmodelle spielen für dieses eine Turnier, haben gedacht, ach komm, dann lass den mal auch bei uns aufbauen. Dann hatten wir 3 Tische und das war noch unsere alte Wohnung. Da hatten wir nur 58 Quadratmeter. Da haben wir den Esstisch abgebaut. Hatten 3 Tische, 2 im Wohnzimmer und 1 im Schlafraum. Und dann habe ich irgendwann nach 2 Monaten, als dieses eine Turnier vorbei war, habe ich gesagt, okay, lass mal wieder den Esstisch aufbauen. Dann haben wir den Esstisch wieder aufgebaut und dann habe ich gedacht, oh Gott, wie haben wir denn so 2 Monate gelebt? Das war so schlimm, Christian. Du musst mal wirklich ohne Esstisch leben. Du bist dann wieder so richtig zurückversetzt in so, keine Ahnung, ist praktisch im Stehen oder auf dem Sofa so irgendwie und hast nie Zeit, dich mal richtig hinzusetzen mit dem Esstisch. So haben wir 2 Monate gelebt, ich konnte es gar nicht glauben. Was man nicht alles tut, ne?
3 verschiedene Modelle natürlich, weil es tatsächlich unterschiedliche Modelle gibt und bestimmte Turniere werden auf bestimmten Tischen gespielt. Ich glaube, der Tornado ist einer der verbreitetsten, oder?
Der Leonard, der deutsche
Leonard,
Tisch.
Genau, der auch.
Und der Tornado ist in Amerika sehr bekannt, genau.
Ja.
Und also insgesamt gibt es 5 Tischmodelle.
Unterscheiden die sich krass?
Ja, das ist so, ich vergleiche das immer gerne mit, damit die Leute das besser verstehen können, mit Tennis, ja. Das ist ein bisschen wie, wenn du sagst, du spielst auf Rasen oder du spielst auf Sand oder auf Hartplatz. Das ist total unterschiedlich, ne? Und das ist beim Tischfußball nicht anders. Da ist der Korpus ist anders, die Griffe sind anders, die Stangen, die laufen ein bisschen anders, sind auch schwerer oder leichter. Der Ball ist anders, die Spielfläche ist anders. Also musst du dich schon richtig doll anpassen.
Aber du spielst auf mindestens 3 von den 5 Tischen oder an allen 5 Turniere?
An allen 5.
WM wird immer gespielt an welchem Tisch?
An allen 5.
Ach so.
Ja.
Moment mal, gibt es für jeden Tisch einen eigenen WM?
Nee, also es gibt für jeden Tisch eine eigene World Series.
Ja.
Zum Teil richtet aber ein Tischmodell das auch nicht aus, aber so grundsätzlich. Die World Series, die höchste Spielklasse, die höchste Kategorie in der Tour. Das ist so ein bisschen wie, wenn man beim Tennis auf den Grand Slam guckt.
Ja.
Du hast aber dann noch die Weltmeisterschaft, die ist separat. Die findet seit 2019 alle 3 Jahre statt. Und auf der Weltmeisterschaft ist es wirklich super besonders. Weil du hast 5 Tischmodelle, die erlaubt sind für die WM, die zugelassen sind für die WM.
Ja.
Und du kannst dann deinen Heimtisch aussuchen. Das heißt, Mein Heimtisch ist der deutsche Leonard-Tisch. Wenn du jetzt aus Frankreich kommen würdest, wäre dein Heimtisch wahrscheinlich der Bonzini. Mhm. So heißt das Tischmodell. Und dann wäre es so, wenn wir jetzt gegeneinander antreten in der K.O.-Runde, dann spielen wir abwechselnd an den Tischen.
Darf der mit Heimvorteil, also der als erstes genannt ist in der Paarung, darf der den Tisch bestimmen?
Das wird per Münzwurf ausgelost.
Okay.
Dann kann man bestimmen, an welchem Tisch man startet. Den ersten Satz spielt man dann auf Tischmodell 1, zweiter Satz auf Tischmodell 2. Dann wechselt man. Man spielt Best of 5 im Tischfußball.
Mhm.
Das heißt, es gibt 3 Gewinnsätze. Wenn es jetzt 2-2 steht, man kommt wirklich in den 5. Satz, dann passiert was richtig Verrücktes für Außenstehende. Und zwar wechselt man nach dem ersten Ball alle 2 Bälle den Tisch.
Krass. Ja, deswegen ist es Sport.
Ja, das sowieso.
Das ist von außen gesehen wirklich krass.
Ja, ich weiß. Ich kenne die Reaktion schon. Das klingt auch total kompliziert.
Ja.
Ist aber, wenn man das, also wenn ich jetzt einen Tisch hier hätte oder wir visuell das machen würden, dann wäre das super leicht erklärt. Dann würde man das sofort verstehen. So erklärt, theoretisch erklärt ist das immer manchmal so, hä, okay, krass.
Ja. Es wirkt total kompliziert.
Ja.
Man könnte auch sagen, komm, wir einigen uns auf diesen Tisch, bla bla bla, bang. Aber nee.
Mm, ja. Das könntest du beim Tennis ja auch sagen, ne?
Ja, da kommt der erste Satz, spielen wir auf Rasen und den zweiten spielen wir auf Asche.
Das würde ich gerne mal sehen übrigens, sau lustig.
Okay, dann nehmen wir uns mal mit an den Tisch. Erstmal, ist Kurbeln erlaubt?
Auf gar keinen Fall.
Auf gar keinen Fall. Wie viele Wörter kennst du für Kurbeln? Denn ich wusste gar nicht, wie ich das zuerst nannte. Mir fiel als erstes das Wort Trillern ein.
Mm.
Keine Ahnung, gibt es das? Hast du das schon mal gehört?
Ja, habe ich schon mal gehört. Ja.
Trillern, irgendwie Trillern, woher auch immer das
Trillern?
Kommt.
Es ja, sieht ich weiß nicht, woher das kommt.
Es klingt noch nicht mal nach der Bewegung Trillern. Aber das war das, was ich hatte. Dann hatte ich aber eben Kurbeln gelesen und dachte, ah ja, das ist das normale Verb dafür. Was gibt's noch? Was sagt man dazu? Naja gut, du bist ein Profi. Ich meine, du benutzt immer nur das richtige Wort. Du sagst einfach nur Kurbeln.
Kurbeln, ja.
Also dieses so...
Durchdrehen sagen noch manche.
Ja, durchdrehen. Okay, ist verboten. Wenn es einer trotzdem macht, was passiert dann?
Das ist ein Foul.
Das ist ein Foul.
Und du würdest dann, also der gefoult wurde, der kriegt praktisch den Ball auf der Mittelreihe.
Okay, und das ist viel wert natürlich.
Na, natürlich. Durchpassen und schießen.
So, wir haben dich ja jetzt schon erlebt als ein sehr offener, als eher sehr, sehr sympathischer Mensch. Sehr empathisch. Wie bist du am Tisch? Die Spielerin am Tisch.
Ja, da bin ich ein bisschen anders. Also ich sehe mich selber als Löwin am Tisch. Das ist mein Spirit Animal.
Ja.
Sehr viel Dominanz, mit auch Abstand, Respekt, kann bissig werden, wenn es sein muss. So brauche mein Territorium sozusagen und bestimme gerne. Aber ich habe letztens, lustigerweise, habe ich dann gedacht, naja, ich persönlich verbinde ja immer die Stärken mit mir dann, wenn ich an den Löwen jetzt denke. Dann habe ich irgendwann gedacht, naja, also ich habe ja auch Schwächen, das weiß ich ja auch.
Aber der Gegner weiß nicht, welche das sind.
Ja gut, wenn man schon öfter gegen mich gespielt hat, sollte man vielleicht schon auch eine Analyse über mich gemacht haben.
Genau, was ist deine Schwäche zum Beispiel?
Ja, pass auf, ich habe dann gegoogelt irgendwann, was sind die Schwächen von Löwen? Dann kam so, ja, hat manchmal Ego-Probleme, kann nicht so gut damit umgehen, wenn zum Beispiel der Raum genommen wird und also sowas, was man sich auch so ein bisschen denken kann. Dann habe ich das durchgelesen und da waren halt sehr viele Beschreibungen und habe dann gedacht, oh Gott, das ist alles ich. Dann habe ich einen Screenshot davon gemacht, habe das meinem Mann geschickt und der hat sich kaputt gelacht. Er meinte, oh mein Gott, da kann man auch einfach ersetzen Löwe mit Lin und dann wäre das genau die gleiche Beschreibung. Und das fand ich dann schon echt witzig, wie sehr das zutrifft.
Du bist also die Löwin. Es gibt so viele Regeln, von denen wir Freizeitspieler natürlich überhaupt gar keine Ahnung haben. Es gibt Zeitbegrenzungen bei euch, oder? Du darfst in der Mittelreihe nur den Ball wie viel? 15 Sekunden behalten?
10?
10 Sekunden.
10 auf der Mittelreihe, auf der Stürmerreihe 15 und hinten im Verteidigungsbereich, da zählt der Torwart und die Verteidigungsstange zusammen. Das sind auch 15 Sekunden.
Und Torwart-Tor zählt doppelt?
Nope. Nicht wie bei Absolute Giganten, was ja in Hamburg auch total bekannt ist, ne? Die legendäre Szene.
Die ich nicht kenne.
Die kennst du nicht?
Nein, erzähl bitte ganz kurz.
Also da ist es tatsächlich so, 3 Freunde, die weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie die dann da gelandet sind. Die waren dann praktisch in diesem Untergrund und haben da gegen die absoluten Kicker-Endbosse gespielt und haben da auch Geld gesetzt und auch Auto gesetzt und so weiter. Und da ist sind legendäre Szenen entstanden beim Tischfußballspielen. Und am Ende haben die dann auch gewonnen und zum Teil auch durch den Aerial-Schuss. Ein Aerial-Schuss ist praktisch, wo man den Ball auf den Torwart packt und dann als Bogenlampe ins andere Tor schießt. Und da haben die auch bei Absolute Giganten dann dadurch das Spiel gewonnen, weil sie auch zwei Tore dadurch erzielt haben.
Wie machst du dich warm für eine Partie? Was gehört alles dazu?
Da gehört dazu, dass ich erstmal meine Handgelenke und meine Schultern aufwärme, die Bereiche, dann ein lockeres Einspielen am Tisch. Das ist so meine Standardaufwärmen. Und dann wird man noch ein paar Spiele spielen, bevor man überhaupt mit der Vorrunde beginnt. Genau, das ist so das, was vor Ort passiert. Was vorher noch ist, ist, dass man natürlich sich anders noch vorbereitet, zum Beispiel auf die Gegner, mental, aber auch spielerisch, über Videoanalysen zum Beispiel. Genau.
Was mir auffällt bei euch Spielern, ist natürlich die Körperhaltung. Mhm. Verstehst du, ihr seid immer vorgebeugt. Wie problematisch kann das werden?
Ja, es ist wirklich nicht gesund, wenn man sich keine Gedanken drüber macht, wie man am Tisch steht. Weil du stehst ja sehr, sehr viel und sehr lange am Kickertisch vorgebeugt über diesem Tisch. Ja. Und das kann dann auch schon mal sein, dass du wirklich 10-12 Stunden halt am Tag am Kickertisch stehst, ne? Wow. Wenn du bis ins Finale kommst.
Und das ist eine relativ einseitige Belastung eigentlich.
Richtig, genau. Ja, ich hatte dann auch eine Rückenverletzung, die wirklich sehr schlimm war, auch vor der WM. Also das war zum Glück noch genug Zeit. Aber das war schon übel. Mein eines Band an der Bandscheibe links praktisch, das Band war überlastet und hat immer nur an einer Seite gezogen. Dadurch, dass ich immer schräg zum Tor stehe sozusagen und meine Schussbewegung dann aber auch ruckartig ist. Mhm, das heißt, ja, ne, das Band muss das dann halten, diese Überbelastung, und irgendwann ist es halt zu viel.
Aber im Moment ist alles in Ordnung.
Im Moment ist alles in Ordnung, ja. Also. Ich habe zum Glück keine Beschwerden aktuell und ist aber tatsächlich auch meine letzte Saison, die ich spiele dieses Jahr.
Und dann ist vorbei?
Dann ziehe ich mich zurück aus der Profitour, ja.
Okay, was machst du dann?
Ich habe ja parallel zu meiner Kicker-Karriere auch, ich sag jetzt mal, mein Speaker-Dasein aufgebaut und habe so meine Themen, die ich praktisch an die Leute bringe, wo ich über High Performance auch rede, also alles, was aus dem Leistungssport kommt, versuche ich praktisch auf das Berufsleben oder auf das Privatleben zu übertragen. Ich habe wirklich auch viele Themen aus dem Buch, die jetzt entstanden sind, die würde ich gern mitnehmen und mehr fokussieren, in die Gesellschaft bringen, mehr Sichtbarkeit zu geben. Das zum einen mit dem Migrationshintergrund, aber zum anderen auch mentale Gesundheit, Leistungsdruck und nicht zuletzt auch Female Empowerment, ne? Also junge Frauen und Mädchen wirklich zu ermutigen, dass die sich mehr trauen, ihren eigenen Platz zu nehmen.
Wie geht's eigentlich Fuxi heute? Fuxi, der dich damals wirklich beim Schach unter seine Fittiche genommen hat, habe ich mich vorhin nämlich kurz gefragt, dem du sehr viel verdankst, der auch so eine Art Ersatzvater wurde, ne? Der auch investiert hat für dich.
Ich habe, glücklicherweise ist er, also der lebt immer noch in Rossdorf in der Nähe, ja, genau. Ja. Und ich habe seit meinem Auszug, immer wenn ich da bin, schreibe ich ihm, dass wir uns auf einen Kaffee treffen. Okay. Und das finde ich, bin ich total jetzt als Erwachsene überrascht und dankbar, unendlich dankbar, weil er nie nach irgendwas gefragt hat.
Ja.
Also er hat das total selbstlos gemacht. Mhm. Er hat nie nach irgendwas gefragt dafür. Und das ist, was ich als Erwachsene viel besser erst verstehen kann, wie viel es eigentlich bedeutet.
Ja.
Und,
aber helfen ist halt auch schön. Ja. Helfen ist einfach wirklich... Das erzeugt ja selbst Glücksgefühle. Mm. Und insofern glaube ich, dass er davon genauso profitiert hat wie du. Und wenn, weißt du, oder?
Ja, ich weiß, was du meinst, absolut. Ja. Aber trotzdem ist es ja, er hat ja mein Leben verändert dadurch. Durch seine Unterstützung. Und ich habe dann für das Buch auch tatsächlich meinen alten Schachblock wiedergefunden. den ich irgendwie 2 Jahre betrieben habe als Jugendliche.
Richtig.
Und ich muss sagen, da war auch sehr viel Wertschätzung für Fuxi da.
Okay,
hast du schon erwähnt. Und da bin ich total froh, dass jetzt als Erwachsene das noch jetzt zu lesen, dass es anscheinend mir damals auch schon so ging, dass ich sehr dankbar dafür war. Ne?
Ja. Weißt du, welcher Name mir noch aufgefallen ist? Weißt du, welchen Namen ich noch behalten habe? Und zwar, ich glaube, sie war Französin und sie war eine deiner Gegnerinnen und sie hieß Cinderella.
Richtig, ja.
Oder? Und ich weiß nicht, ob das war, ob du gegen die im Finale immer gespielt hast oder
2022 im Einzelfinale.
Da hast du gewonnen.
Da habe ich gewonnen, ja.
Okay, und ich fand den Namen so wichtig, die heißt einfach fucking Cinderella.
Ja, so habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber ich glaube tatsächlich, das ist ein Name, der in Frankreich gar nicht so wenig da ist. Ja.
Wobei Cinderella an sich, ja, Aschenputtel,
ja,
auf Französisch einen anderen Namen hat, glaube ich.
Ah, echt?
Also die haben einen eigenen Namen.
Ah, okay, das wusste ich nicht.
Wie auf Italienisch Cenerentola.
Ah.
So gibt es, meine ich, auch im Französischen. Aber ich kriege ihn gerade nicht so hin. Aber Cinderella, ich dachte, krass, man kann echt Cinderella heißen.
Das, ja,
ist, das ist echt ganz schön. Ah, so, zum Schluss, du bist ja jetzt Autorin. Kurze Autor-Vervollständigung. Vervollständige den Satz spontan. Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt, dass du dir nie hast stechen lassen. Was zeigt das?
Ein Löwen.
Natürlich ein Löwen. Wo ist der Löwe?
Ich würde ihn mir richtig fett hier auf dem Arm.
Auf dem Oberarm. Auf dem Oberarm und Unterarm sogar.
Ja,
ja, ich musste gerade denken, dann ist es Toni Kroos oder so. Einer hat doch den Löwen so auf dieser Schulter.
Ja,
der krassen,
es gibt,
Schulter.
Aber es gibt viele, die das hier, ne, genau am, ja, Oberarm machen, ja, ja. Aber ich habe viel zu viel Angst vor Nadeln.
Okay.
Das könnte ich nicht.
Okay.
Wenn es irgendwann eine andere Lösung gibt, vielleicht. Mal gucken.
Typisch deutsch an mir ist
pünktlich sein.
Sehr gut. Und typisch vietnamesisch ist an mir?
Impulsiv sein.
Okay, davon kann Tobi ein Lied singen. Wann warst du zuletzt impulsiv?
Ach, ich bin immer impulsiv. Er hat sehr viel mit mir zu kämpfen. Ich mache auch ständig irgendwelche Sachen kaputt in der Wohnung. Und kleine Anekdote, dies ist wirklich lustig.
Ja.
Also, wir sind in einem Neubau, in der Neubauwohnung jetzt, seit 2 Jahren.
Ja.
Und das Parkett ist neu. Und wir haben so Wäscheständer. Und ich weiß nicht, ich bin ungeduldig. Und ich schieb die einfach immer so rum, wenn die mir gerade nicht passen. Und irgendwann hat er gesagt, hey, kannst du vielleicht das anheben? Sonst, ja, zerkratzt das Parkett.
Ja.
Und dann habe ich das aber nie gemacht. Und irgendwann dachte er sich, ach, weißt du was? Er hat dann einfach so Noppen dran gemacht unten. Und dann konnte ich schieben, ohne dass was passiert. Da findet er auch immer seine Lösung dann auf mein Wirbelwind-Dasein.
Sehr schön. Und warum habt ihr keine Tischkicker stehen bei euch jetzt in der Wohnung?
Weil,
die ist ja jetzt sicherlich größer als die 56 Quadratmeter von damals.
Ja, wir haben jetzt 80 zum Glück. Aber es ist halt so, ne, du musst dir vorstellen, Kickern ist mein Lebensinhalt. Das heißt, überall ist Kickern ein Ding. Das heißt, es muss dann irgendwann zu Hause auch nicht mehr sein. Weil, okay, wir fahren sowieso immer dann für 8 Stunden in den Club, um zu trainieren.
Okay.
Da brauche ich nicht unbedingt noch eins zu Hause, wo ich dann wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen spiele oder trainiere. Dann ist auch eine Pause gut.
Okay, also kein Homeoffice für dich.
Nein, der ist schön.
Kein Homeoffice für dich. So, und dann wollen wir zum Schluss noch die beiden anderen Orte, zu denen wir nie gekommen sind, wollen wir doch ganz kurz besprechen. Das ist der Irish Pub, einer in Hamburg. Dort bist du einfach durch Zufall drauf gestoßen, einfach durch Freunde, Freundinnen, ne? Und hast das Tischfußballspielen überhaupt zum ersten Mal kennengelernt.
Ja, der Tobi hat mich dahin gebracht.
Ach, Tobi war das.
Ja, der Tobi, der hat mich dahin gebracht und dann sind wir jedes Wochenende immer dahin.
Und dann sagt noch Teneriffa.
Teneriffa.
In Tabai-Club, oder wie hieß der genau?
Tabaiba war das.
Tabaiba.
Genau, auf Teneriffa in Tabaiba, da hat der Tobi mir den Heiratsantrag gemacht.
Okay, und wie hat er den gemacht? Wer hat zugehört?
Also ich habe zugehört.
Achso, nur du? Okay.
Oder was meinst du?
Nee, ist ganz gut. Da hätte sein können, dass es mehr Leute mitbekommen haben.
Ach so.
Offiziell. Leute,
oh
gib
Gott,
mir mal das
oh
Mikro.
Gott. Nein,
oder so.
Nein. Der Tobi, der ist da ganz intim und auch das Gegenteil von mir so. Der ist ein ganz ruhiger.
Ja.
Ich glaube, sonst würden wir uns kloppen, auch die ganze Zeit. Auf jeden Fall hat der mich dann ganz, ganz romantisch an einen Strand gebracht, wo man dann so ein bisschen runtergehen konnte auf so eine Art Landzunge mit Steinen und es war dunkel und wir waren ganz allein und dann hat er mir da den Heiratsantrag gemacht. Es war sehr schön.
Aber er wusste auch, dass du ja sagen würdest, ne?
Also Ich glaube, er hatte ein ganz gutes Gespür dafür.
Tobi sagte dann zu dir, du, ich habe es mir wirklich gut überlegt, aber dein Walking Jet ist so genial, ich muss dich heiraten.
So ungefähr war es. Nein, natürlich nicht.
Der Walking Jet. Spielst du den Walking Jet noch?
Ja, den spiele ich immer noch mit viel Freude.
Aber auch nie ein Standing Jet. Oder heißt der Stand Jet oder wie heißt der andere Jet?
Der heißt dann einfach nur Jet.
Okay,
der Jet. Ohne Zusatz.
Okay, es geht also darum, wie eine Figur. Es geht immer um die Stürmerei oder gilt es für alle rein? Der Walking Jet.
Der Walking Jet, der wird ausschließlich auf der Stürmerreihe gespielt.
Okay, ne? Das ist also wie man den Ball festklemmt.
Genau, wenn man den Ball einklemmt und den Ball dann aber von seiner Position hin und her bewegt, damit das ein bisschen dynamischer ist oder auch mal was faken kann, ja, um dann den Schuss auszuführen.
Ja, ja. Was viele gar nicht denken würden, wie fein sozusagen auch die Technik beim Tischfußball ist, gibt es ein ganzes Universum zu entdecken, auch für die Amateure. Du beherrschst das alles in Perfektion, deswegen bist du auch mehrfache Weltmeisterin. Lynn, das war schön, die Begegnung. Danke dir.
Ich danke dir. Danke fürs Zuhören.
Dass wir ein bisschen über deinen Werdegang auch wirklich, dein Leben, das, was du dir alles erarbeitet hast, erfahren haben, zumindest mal so ein bisschen punktuell da eintauchen konnten. Danke dir für heute und dann toi toi toi.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Man muss Tiere nicht sehen, um sie vor Augen zu haben. Manchmal reicht es schon, Leuten zuzuhören, die erzählen, was sie so täglich mit ihren Schützlingen im Zoo erleben. Mit nicht immer nur niedlichen Erdmännchen.
Ich habe ein männliches Tier mit dabei, das ist Schnappi. Und der heißt nicht umsonst Schnappi, weil immer, wenn ich die Hand hingehalten habe, hat er immer erst mal einen Finger gebissen. Und schon risch ordentlich Rums in der Hand rein. Davon darf man sich nicht erschrecken lassen, man stirbt ja auch nicht davon.
Oder mit keineswegs langweiligen Blattschneiderameisen.
Die Weltherrschaft der Ameisen kann nicht verhindert werden, weil die findet statt. Und wir denken das nur nicht, weil die sind einfach zu klein für uns. Wir gucken da nicht genau hin. Und das ist das, was ich so faszinierend finde. Wenn man genau hinguckt, öffnet sich da wirklich ein riesen Kosmos.
Der Podcast von Elefant, Tiger und Co. saugt das regelrecht auf. Nicht mit Rüssel, mit den Ohren. Dirk Henze trifft alles, was in Leipzig Zootiere pflegt und gern darüber plaudert. Kein Fachgespräch, eher Neugier im Plausch mit Leidenschaft. Elefant, Tiger und Co., der Podcast. Alle zwei Wochen neu in der App der ARD Audiothek.